Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Wenn ihr gerade im Prüfungsstress seid oder sonst wie irgendwie Ablenkung braucht, Gott hatte am 8. Tag ein Einsehen und schuf Trash TV. Die Ikone des Trash ist ja bekanntermaßen das Dschungelcamp. Das startet dieser Tage wieder oder ist schon gestartet, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und dieses Dschungelcamp ist verantwortlich dafür, dass meine Kollegin Anja Rützel regelmäßig über Maden und Promi-Wracks berichtet bei Spiegel Online. Wieso sie das tut, das erzählt sie uns hier in diesem Ab 21 Podcast. Und wir sprechen mit Max und Elena vom Klatsch und Tratsch Podcast. Auch die berichten täglich über das Camp, aber mit deutlich weniger Distanz als Anja Rützel. Die beiden sind richtig verliebt in Trash TV. Am Mikro für euch, Dominik Schottner, so wertfrei wie möglich heute. Versprochen.
Deutschlandfunk
Hallo.
Nova.
Hallo, Elena.
Hallo.
Wer sind eure Lieblings-Trash-Promis?
Dazu müsste man ja wissen, wo Trash für dich anfängt und aufhört. Das ist ja ein fließender Bereich. Ne? Also manche Leute würden ja sagen, dass Heidi Klum, dadurch, dass sie auch im Reality-TV-Business ein bisschen ist, schon trashig ist. Andere würden sagen, das ist eine A-Prominente. Dann gibt es andere andere Trash-Promis, die von sich selber aber als A-Prominente reden, wie Gina Lisa zum Beispiel. Aber ich muss sagen, also Ben Tewak ist für mich ganz weit vorne auf jeden Fall und Heidi Klum irgendwie auch.
Und moralische Instanzen auch gleichzeitig.
Und moralische Instanzen. Und meine allerliebsten Trash-Prominenten sind eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die Ludolfs.
Oh, stark. Du musst kurz für alle, die da nicht so bewandert sind, das noch kurz erklären. Dann darf Elena ihre Lieblings-Trash-Promis aufzählen.
Die Ludolfs hatten lange eine Doku-Soap auf D-Max. Das sind vier Brüder auf dem Schrottplatz und die haben da ganz viele tolle Dinge erlebt und viele stilprägende Sätze gesagt. Zum Beispiel eine Sache, die ich täglich immer noch gerne sage, ist: Wenn es regnet draußen, dann hat Peter zu Manfred gesagt: Manfred, es ist sehr naturreiches Wetter draußen.
Das ist ein bisschen lyrisch, ein bisschen schön. Elena, von wem zitierst du ständig Sätze?
Sehr gerne von den Kardashians. Und ich finde, es ist ganz einfach, das zu unterscheiden oder was zu Trash gehört. Das sind für mich alle Prominenten, die nur prominent sind, weil sie irgendwann mal in irgendeiner Reality-Show stattgefunden haben oder irgendwie Kandidat von irgendeiner dieser bekannten Shows wie Dschungelcamp und so waren. Und alle anderen Prominenten sind dann A bis Z Prominente, die irgendwas können, die vielleicht irgendwo gespielt, gesungen, getanzt haben oder sowas. Und das ist für mich der größte Unterschied.
Das heißt, Heidi Klum ist für dich keine Trash-Prominenz?
Auf gar keinen Fall.
Sie ist die Göttin von irgendwas.
Auf jeden Fall.
Okay, aber Ben Tewak, das ist der Sohn von Uschi Glas, einer Schauspielerin, die mal früher recht prominent war.
Ja.
Und der vor allem aber aufgefallen ist, weil er sich prügelnd und saufend irgendwie durch München bewegt hat oder durch Deutschland.
Durch Berlin auch vor allem Berlin. Viel, ja. Aber auch überall, stimmt ja. Schon. Der hatte dann zwar irgendwann auch eine MTV-Show und war dann kurzzeitig auch ein echter Prominenter, der was macht, aber der ist natürlich vor allem als Sohn von bekannt und das macht ihn leider, obwohl ich ihn wirklich mag, zum
Und er die anzügliche SMS geschrieben hat schon.
Oh.
Ja, anderes.
Bitte kurz vorlesen.
Ich könnte die Geschichte dazu erzählen, weil Christian
Bitte.
Ulm hat ihm, ich habe viel mit Christian Ulm zusammengearbeitet und der hat.
Weil du bist Produzentin?
Genau. Und der hat damals mein Handy immer geklaut, als es noch keine Fingerabdruckcodes gab und hat dann Ben Tewak angefangen, irgendwelche Nachrichten zu schreiben von meinem Handy. Und dann hat irgendwann Ben Tewak vollkommen zu Recht darauf geantwortet. Und ja,
das die
hat
Frage,
etwas gedauert.
Warum du die Nummer von Ben Tewak hast?
Das war damals der MTV-Zeiten und da haben wir einfach alle gearbeitet.
Habt ihr einfach, okay,
ja,
klar.
Außer habe ich die Nummer von allen Prominenten.
Man kennt sich, natürlich. Schadet ja auch nicht für euren Podcast.
Ja.
Max, wir waren gerade schon bei Ben Tewak, diesem, kann man schon sagen, leicht prolligen Typen irgendwie. Ne? Was fasziniert dich so an dem?
Ah, ich weiß nicht, der hat so eine gewisse Aura. Es sind ja oft bei mir so prollige, eher auf den ersten Blick prollige Typen, die mich irgendwie faszinieren.
Ausschließlich.
Oder ausschließlich, würde Elena Guska sagen.
Und nicht nur auf den ersten Blick, sondern auch auf den zehnten Blick.
Also ein anderer Mensch, der mich wahnsinnig fasziniert und von dem ich riesiger Fan bin, ist zum Beispiel Mike Heiter. Mike Heiter hat teilgenommen an der TV-Show Love Island und ist so ein ganz aufgepumpter Mann mit so gebleachten Zähnen, mit ganz vielen Tätowierungen, der in Düsseldorf am Flughafen gearbeitet hat, bis er entdeckt wurde vom Fernsehen.
Fällt oder was? Und hat er Koffer rumgeschmissen oder
genau,
was?
Genau, genau sowas. Und jetzt ist er aber, finde ich, also der Grund, warum ich sowas so liebe, ist, dieser Mensch hätte vorher nie in meinem Leben stattgefunden und ich bin sehr glücklich, dass er mir gewahr geworden ist durch diese Sendung, weil ich finde, dass er was sehr Herzerfrischendes hat mit seiner ganzen Art und Weise. Und bei Ben Tewak ist es auch so, das ist ein Mensch, mit dem ich grundsätzlich wahrscheinlich schwierig in Kontakt kommen könnte und man bekommt ganz andere Einblicke und auch ja, manchmal Sätze, mit denen man nicht mehr gerechnet hat in seinem Leben, wie bei den Ludolfs auch. Und das finde ich schön daran. Also jetzt gar nicht so von oben herab gemeint, sondern ich nehme da auch mehr mit, als man vielleicht denken könnte.
Er erweitert nicht nur dein Vokabular, sondern tatsächlich auch dich als Mensch.
Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Mike Heiter erweitert mich auch als Mensch.
Charakterlich. Wow. Frage, das ist eine Frage.
Das ist wirklich krass.
Ja, ich bestätige das. Ich bestätige das.
Hiermit. Okay. Was, Elena, was fasziniert dich an den Kardashians in all ihrer Opulenz und so weiter?
Na, das kann ich dir ganz genau sagen. Also ich habe lange mich auch dagegen geweigert und habe es nicht geguckt. Und irgendwann hatte ich fürchterlichen Liebeskummer und brauchte Ablenkung. Und zwar irgendwas, was am weitesten von meinem Leben weg war. Und habe dann angefangen, das zu gucken. Und es gab damals schon irgendwie 10 oder 12 Staffeln. Und ich bin zufälligerweise, habe ich angefangen zu gucken, als gerade der Ex-Freund von Khloe Kardashian, das ist eine der mittleren Schwestern, halbtot in einem Bordell in Las Vegas aufgefunden wurde, mit ungefähr allen Drogen, die man im Blutkreislauf haben konnte und einen ganz schlimmen oder mehrere Schlaganfälle hatte. Und da ging es dann gleich direkt um was. Da geht es dann halt einfach um Leben und Tod. Und zwar nicht wie bei Denver Clan oder bei GZSZ geschriebenes, sondern es ist halt einfach echt.
Glaubst du?
Ja, also ich glaube schon. Ja, es gab Bilder aus dem Krankenhaus und so, es gab den Polizeibericht, also das stimmte schon. Und dass sich Bruce Jenner jetzt in Caitlyn Jenner umoperieren lassen,
der ist Vater der ganzen.
Nein, der Stiefvater. Die böse Stiefmutter inzwischen, die dann auch alle hassen. Und dass jemand stirbt und also, das sind ja schon so Sachen, die man nicht wirklich faken kann. Und da ist es natürlich alles bigger than life.
Könnt ihr gegenseitig nachvollziehen, wo die Faszination für amerikanisches oder deutsches Proll-TV-Showtum?
Nein.
Ich auch nicht so richtig. Also,
danke fürs Gespräch. Ja.
Die Dinge, die mich vor allem faszinieren, die Sendungen, die ich am allerliebsten gucke, sind so Sendungen wie das Dschungelcamp oder Promi Big Brother oder Love Island eben, wo es darum geht, dass Menschen, die sich vorher im besten Fall nicht kannten oder manchmal vielleicht auch Ex-Partner sind, wie in diesem Jahr mal wieder, was auch eine gute Konstellation ist, aufeinandertreffen. Das ist ja immer mit ganz viel Sprengstoff verbunden, wenn so Fremde aufeinandertreffen, es nichts zu essen, nichts zu trinken gibt oder die alle nackt sind oder was auch immer, da jetzt noch als extra Sprengstoff mit reingegeben wird. Bei diesen ganzen Sachen, die von vornherein auch so ein bisschen so Dokumentarisches haben vielleicht, da bekomme ich nicht so schnell einen Zugang.
Nee, das geht auch über lange Zeit, muss man sagen. Also das ist wirklich so, das ist wie bei einer guten Serie, die muss man kennenlernen und irgendwann mag man die Charaktere und mag auch einmal weniger und mal mehr. Das geht dann aber schon über Jahre und irgendwann denkt man, man kennt diese Menschen und lebt mit denen.
Und das können die Amis besser?
Naja, die Amis sind da natürlich, wenn man sich die Kardashians anguckt, sowas gibt's in Deutschland gar nicht. Also sowas in der Größe. Na, die Geissens gehen jetzt nicht zu Trump und lassen irgendeine Frau begnadigen. Also es hat natürlich in Amerika gleich eine ganz andere Größe, weil es dann viel reichere Menschen sind mit einem viel größeren Einfluss auch auf die Popkultur. Und bei den Kardashians ist es ja wirklich Wahnsinn, was sie dann auch, also woher die kommen und wie die sich entwickelt haben. Das geht halt nur in Amerika, weil diese Art von Reichtum und das gibt's einfach nicht in Deutschland.
Dieser obszöne Reichtum auf eine Weise, oder?
Ja, und vor allem auch in dieser Masse. Es gibt ja dann doch relativ viele Menschen, die so sind. Das sind in Deutschland sind das ja, kann man an einer Hand abzählen.
Die ziehen sich eher zurück, als es dann offensiv zu zeigen.
Und natürlich auch das Showleben und Glamour und sowas, das gibt es in Deutschland natürlich auch einfach gar nicht.
Obwohl eine Dokusuppe über die Aldi-Brüder hätte mir auch damals gut gefallen.
Ja, viel Spaß beim investigativen Recherchieren auf jeden Fall.
Ja, die haben halt gar keinen Bock und das ist auch der Unterschied.
Was sind in eure TV-Trash-Highlights der vergangenen Jahre? So Szenen, an die ihr euch gerne immer wieder erinnert, Elena?
Oh, ich habe eine ganz tolle Szene. Das ist auch amerikanisch gewesen, aber MTV, deswegen kennen es vielleicht auch welche. Es gab damals die Show, die hieß Dismissed.
Absolut.
Kennst du, ne?
Absolut.
Und da hat mal eine Frau.
Meine Ex-Freundin von mir mal dort.
Wirkt aber in Amerika?
Nee, in Deutschland.
Okay. Auf jeden Fall sitzen dort in Amerika zwei Frauen und ein Mann in einem Whirlpool und er muss dann am Ende des.
Und er kackt.
Sie
kackt.
Dann auf jeden Fall für mich der absolute Highlight, als Bruce Jenner zu Caitlyn Jenner wird. Das ist einfach, das kann man sich nicht besser. Bei einer Familie, die sich die ganze Zeit optimiert, operiert sich der Mann dann als Frau um, also das Oberhaupt der Familie. Und Dschungelcamp 2011 war das, glaube ich, Mathieu Carrière, wie er Sarah Knappig fertig macht und ihr sagt, sie ist sehr gefährlich. Das war irgendwie auch, weiß ich nicht, das ist mir immer noch so im Kopf und dieser Satz ist mir halt immer noch nach.
Über Dschungelcamp werden wir gleich noch sprechen. Max, sag noch kurz deine Highlights oder das eine Highlight vielleicht.
Ja, ich kann vielleicht ein bisschen illustrieren, warum Mike Heiter für mich so wichtig ist. Also Mike Heiter, muss man dazu sagen, die Show Love Island ist eine Sendung, bei der sich jemand überlegt hat, wie können wir das Beste aus Big Brother quasi so einkochen, wie können wir eine Essenz erstellen und haben sich überlegt, ja, es geht eigentlich nur um Sex, Sex wollen die Leute sehen, wir ziehen einfach die Leute so halbnackt aus und geilen die ganze Zeit an mit so anzüglichen Spielen und das funktioniert wahnsinnig
gut. Und Alkohol auch, oder?
Und Alkohol, genau. Und irgendwann fallen da halt alle Hüllen und Hemmungen und dann kam es eben auch zu Sex zwischen Mike Heiter und Catherine Schulze, die später auch bei Promi Big Brother war. Und am Ende lagen die völlig verschwitzt nebeneinander und sie sagte zu ihm, das war der beste Sex meines Lebens. Und er sah sie an und sagte, ja, korrekt.
Du bist aber pervers und krank, Max.
Und das ist dein Vorbild.
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Ben Tewak ist meine moralische Instanz.
Gut, dann lass uns über die Hochzeit des Trash-TV sprechen. Ab kommender Woche läuft wieder jeden Tag das Dschungelcamp und ihr werdet in eurem Podcast jede Woche, jeden Tag das auch besprechen. Wie haltet ihr das physisch und vor allem psychisch durch?
Das ist eine sehr gute Frage. Bei mir ist es irgendwie, beim letzten Jahr haben wir das erste Mal gemacht. Das war dann irgendwann so ein sportlicher Ehrgeiz. Also vor allem war es ja beim letzten Mal wahnsinnig langweilig. Und eigentlich hat sich das ausschließlich darüber definiert, dass es langweilig war, das letzte Dschungelcamp. Deswegen war es schon hart. Und es war irgendwann einfach durchhalten. Und jetzt schaffen wir es aber auch. Wenn es interessant und lustig ist, dann ist es natürlich auch ein bisschen einfacher.
Was stimmt dich optimistisch, dass es dieses Jahr nicht mehr so langweilig wird?
Dass es 100.000 Euro Gewinn gibt das erste Mal und die Menschen nicht einfach nur da sind und da reingehen, um dabei gewesen zu sein, sondern ich glaube, die wollen auch alle diese 100.000 Euro gewinnen. Das ist, glaube ich, auch für viele einfach sehr viel Geld, wenn man sich mal anguckt, wer da so ist.
Max? Wie hältst du es durch?
Naja, bei mir ist es ja so, das ist für mich sowieso mein Elixier. Da warte ich das ganze Jahr drauf. Das sind meine 2 Wochen im Jahr. Dieses Jahr einmal wegen der 100.000 Euro und dann sind da doch 1-2 Kandidaten. Chris Töpperwien, der Currywurstkönig von Mallorca. Da sind schon geile Leute.
Die Stimme von Alf.
Da kann schon richtig was passieren. Da kann es schon knallen. Giselle Oppermann, die überall nur als Heulkandidatin charakterisiert wird, die Arme. Ich glaube, dieses Jahr, das wird was.
Wann lesen wir in der Ankündigung, Elena Gruschka und Max Richard Lessmann sind am Start?
Also wenn das passiert, dann hat Max schon gesagt, dann hat er alles erreicht, was er erreichen wollte. Bei mir bin ich mir nicht sicher, vielleicht bin ich dann verhindert und kann nicht.
Ich gehe aber nur mit dir zusammen, ich gehe nicht alleine.
Ja, ich weiß, aber also ich würde niemals für kein Geld der Welt, und ihr könnt mich zitieren, ins Dschungel kennengeben, niemals.
Max, du schon?
Nee, um ganz ehrlich zu sein, auch nicht. Also ich hab da eine große Liebe für, ich finde das wahnsinnig interessant, aber ich finde das zu gefährlich, weil da kann wirklich alles passieren und also ich bin mir über meine Abgründe sehr bewusst und ich glaube, jeder, der das ist, der würde da nie hingehen.
Ich habe einfach gar keinen Bock, mit so Idioten da im Dschungel zu sitzen und Maden zu essen. Also
das hätte
reicht
ich
mir
total.
Jetzt wirklich.
Das würde ich
wie ich dabei aussehe,
machen.
Das wäre mein kleinstes Problem. Oder dass ich irgendwie entgleise, sondern ich hätte einfach faktisch auf diese 2 Wochen keinen Bock, die Zeit da so zu verbringen.
Bei mir ist es genau andersrum. Ich würde es auf jeden Fall machen. Ich hätte tatsächlich aber wirklich Angst davor, dass man ja keine Kontrolle darüber hat, wie man dann charakterisiert wird, wie das am Ende zusammengeschnitten wird.
Das wäre mir vollkommen egal.
Aber einfach mal mit ein paar Idioten im Wald sitzen, mit Ben Tewak, Heidi Klum und Chris Töpperwien meinetwegen auch und Maden essen, das würde ich sofort ohne Kameras jederzeit machen.
Und da kann ich dir auch sagen, die schmecken gar nicht so schlecht. Habe ich hier in der Sendung auch schon mal gemacht. Das ist nicht so wild, wie es
auch
den Anschein macht.
Nee, aber dieses Kamelhodensperma, das ist eklig.
Ja, das ist eine andere Geschichte. Das ist sozusagen Champions League. Habt ihr Mitleid auch manchmal mit den Menschen?
Ich habe niemals Mitleid und Max hat immer Mitleid.
Ja, ich habe schon oft Mitleid.
Bist du eher so der gefühlige Typ?
Ja, ich bin ein gefühliger Typ und es ist auch wirklich so, ich habe auch schon geweint bei Trash-TV-Sachen. Also auch ehrliche Tränen vergossen. Dann stöhnt meine Kollegin immer ganz laut.
Sie muss sich hier gerade zusammenreißen auf jeden Fall. Ja.
Oh mein Gott.
Aber als zum Beispiel, als in der letzten Staffel Love Island Dr. Tobi Love seiner Freundin eine dritte Chance gegeben hat, da ist schon eine Träne gekullert. Das kann ich schon so sagen.
Im Ernst? Ich dachte immer, das wäre ein Witz gewesen.
Nee, ich mache keine Scherze.
Okay. Andere weinen bei Wolfsblut oder bei In einem Land vor unserer Zeit, bei Kinderfilmen. Max weint bei Trash TV. Wann wirst du in diesem Jahr nochmal eine Träne vergießen? Auf was freust du dich auf jeden Fall in diesem Jahr, du, Elena?
Ich habe heute schon die erste Folge vom Bachelor geguckt und da machen wir jetzt auch gleich nochmal einen Podcast zu, extra dafür. Ich glaube, das wird toll, weil diesmal sind alle wirklich in diesen Typen verknallt, weil der so gut aussehen und wirklich ganz adrett ist. Und das
der
wird
größte
Mord und Totschlag
der
geben.
Gröbert.
Max, ist das auch dein Liebling?
Ich muss sagen, ich fand die erste Bachelor-Folge noch so ein bisschen langsam, aber den Typen finde ich gut. Ich glaube, da kann einiges passieren. Ich freue mich wahnsinnig aufs Dschungelcamp, aber auch auf Promi Big Brother und natürlich auf die neue Staffel Love Island, die im Herbst kommen wird. Das sind, also Love Island, da werden quasi die Promis für die nächsten Staffeln von Promi Big Brother und fürs Dschungelcamp gezüchtet. Das ist wie so ein Vorentscheid. Und da freue ich mich immer drauf. Ich bin ja ein Fan von den Newcomern.
Max Lessmann und Elena Gruschka vom Podcast Klatsch und Tratsch haben uns ihre Liebe zum Trash-TV nicht nur gestanden, sondern auch erzählt. Diese Liebe bekommt in den kommenden Wochen wieder Premium-Nahrung zugeführt. Das Dschungelcamp startet nämlich.
Deutschlandfunk Nova.
Wir alle tun's. Hin und wieder, wobei vielleicht tun es auch nur fast alle, Trash-TV gucken. Nämlich natürlich weiß immer niemand, wo der ganze Schund läuft, wer da alles mitmacht und überhaupt, wie hieß die Sendung da nochmal, irgendwie Dschungelkampf oder was? Ja, da tun dann alle immer so. Damit ihr wenigstens ein bisschen mitreden könnt, hat ab 21 Kollege Dominik Evers mal den Trash-TV-Fahrplan 2019 für euch zusammengestellt, damit ihr garantiert das Schlimmste vom Schlimmsten nicht verpasst.
Puh. Dieses Jahr ging es besonders früh los. RTL hat das Trash-TV-Jahr 2019 schon am 2. Januar begonnen mit dem Bachelor. Auch besser bekannt als das inoffizielle Kandidatencasting für das Dschungelcamp 2020.
Oh Gott, ist das unreal. Oh Gott, oh Gott.
Und wenn man denkt, schlimmer kann es nimmer werden, kein Problem.
Oh Gott, du hast so schöne Augen.
Vielen Dank. Schön. Kann ich zurückgeben, das Kompliment?
Danke.
Schöne helle Augen.
Also das ist für dich. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Magic Gum.
Genau. Und damit es von Anfang an bei uns knistert.
Oh.
Cheers. Oh.
Interessant.
Dieses Jahr will der selbsternannte Bachelor André unter 20 sehr nun ja medieninteressierten Frauen die ganz, ganz, ganz große Liebe finden. Das wird nicht klappen, das ist klar, aber immerhin steht einer Karriere als Tankstellen- und Baumarkteröffner in Castrop-Rauxel nichts mehr im Weg. Nur wenige Tage später, am 11. Januar, beginnt dann das Dschungelcamp. Im Gegensatz zum Bachelor quasi die Doktorarbeit unter den Trash-TV-Formaten. Zumindest können wir ganz hervorragend sagen, dass wir das Dschungelcamp ja quasi nur aus Gründen der Sozialforschung jeden Abend schauen. Und ja, wie sich das gehört, zwei Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auch hier wiederum Bachelor und Bachelorette erfahren. Es ist einfach toll, diese Kandidatenverwertungsmaschinerie. Nein, nein, keine Pause für alle Trash-TV-Guckerinnen und Gucker. Im Frühjahr geht's dann auch schnell wieder weiter mit der Bohnenstangenbeschau Germany's Next Topmodel. Mehrfachmillionärin Heidi Klum bekommt dann wieder zur besten Linear-Fernsehsendezeit die Gelegenheit, zweifelhafte Ernährungs- und Lebensratschläge an die Mädchen zu geben. Und ja, um natürlich ihnen zu sagen, was sie schön zu finden haben an sich und selbstverständlich an allen anderen. Ja. Alles ganz schwer zu ertragen und sexistische Kackscheiße, aber auch wieder so ein Format, das offiziell niemand guckt, am Ende dann aber doch auf 20% Marktanteil kommt. Ja, und Männer müssen das Ganze natürlich auch nur gucken, weil es ihre Freundinnen gucken. Ja, ist klar.
Flirten ist ein Workout?
RTL 2 hat natürlich auch noch was Feines im Gepäck dieses Jahr.
Flirten ist ein Workout?
Ja, geil.
Ja, klar.
Allein wegen der tollen Musik lohnt sich's bestimmt schon einzuschalten.
Das ist einfach eine schöne Zeit.
Dann löse ich jetzt dein Ticket nach Love Island und bewirb dich. Ball an den Speck.
Wir sammeln hier am laufenden Band Momente fürs Leben.
Ja, Inhalt sollte klar sein. Nackte und halbnackte Menschen wollen, beobachtet von Kameras, auf Love Island, ja, auf einer traumhaften Insel, was wohl finden? Die große Liebe natürlich. Wo wir dann wieder bei den zukünftigen Tankstellen- und Baumarkteröffnungskarrieren wären.
Oh Gott, ist das unreal. Oh Gott, oh Gott.
Unser Guide durchs Trash-TV-Jahr 2019 von Dominik Evers. Meine Konsequenz daraus, noch mehr Radio hören.
Deutschlandfunk Nova.
In diesen Tagen beginnt sie wieder, die Anja-Rützel-Saison. So nennt die Süddeutsche Zeitung die Zeit, wenn die Kollegin Anja Rützel bei Spiegel Online jeden Tag das Dschungelcamp zusammenfasst. Und ich lese das dann, um mir das Camp nicht selber anschauen zu müssen. Also danke schon mal an Anja an dieser Stelle für diese wirklich heldenhafte Arbeit. Bleibt die Frage, woher kommt eigentlich Ihre Liebe zum Fernsehschrott?
Ich habe das wirklich ganz lange Zeit privat geguckt und zwar, ich rede mir im Nachhinein halbwegs in so einem Normalmaß, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Ich habe aber nie dran gedacht, dass das tatsächlich ein journalistisches Themenfeld für mich sein könnte. Und dann bin ich da tatsächlich so ein bisschen reingeschlittert.
Da hat man dir einen Auftrag gegeben oder gesagt in der Redaktion, irgendjemand muss jetzt dieses Dschungelcamp rezensieren. Anja, bitte du oder ja, hast du Zeit? Oder?
Ich hatte mich so als freie Mitarbeiterin angedient nach dem Ende der Financial Times Deutschland, die wurde ja eingestellt und dann habe ich also beschlossen, frei zu arbeiten. Eigentlich, um für Spiegel Online über Musik zu schreiben. Und dann war einer meiner ersten Aufträge der Eurovision Song Contest. Und das ist ja eigentlich nicht wirklich Trash-Fernsehen, aber es ist ein bisschen so eine Schnittstelle.
Schön ausgedrückt, ja.
Und von da bin ich dann irgendwie so, ach, naja, da könntest du doch auch mal. Und dann hat sich das irgendwie so da so festgebissen, sag ich mal. Also ich habe es dann auch total gern gemacht, weil ich eigentlich dachte, ich habe ja auch durch die all die Jahre, die ich so während meiner Studentenzeit tagsüber vor Nachmittagstrash verdämmert habe, waren auf einmal im Rückblick sinnvoll angelegt. So.
Also es ist auf fruchtbaren Boden gefallen,
genau,
bei dir.
Also man musste mich überhaupt gar nicht zwingen. Ich kriege ja manchmal so Leserkommentare, so, wo ich so bedauert werde und die arme Frau und Schmerzensgeld und so. Ist alles okay.
Jetzt haben wir gerade schon, sind schon ein wenig an der Definition vorbeigeschrammt, was Trash-Fernsehen denn ist. Wie würdest du es denn definieren?
Ich finde es ganz schwierig. Ich habe da auch eine Zeit lang mal länger dazu recherchiert, um so eine grifffeste Definition zu kriegen. Das Problem ist so ein bisschen, dass die Formen so vielfältig sind, dass man es eigentlich nicht an Genre-Eigenschaften festmachen kann. Also so wie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, literarische Gattungen oder so, wo man ganz klar sagen kann, die und die Merkmale ist das und das. Sondern es ist eigentlich immer so ein ästhetisches Urteil, was halt mitschwingt. Und das macht es extrem subjektiv. Mhm. Wenn man sagen kann, das ist, also wörtlich übersetzt, Abfall, Müll, Schund. Wer sagt das dann, ne, dass es das ist? Oder man definiert es, was ich noch problematischer finde, ja gerne auch so ein bisschen über die Zuschauerschaft, die man da annimmt. Da ist man dann schnell wieder bei diesem Begriff des Unterschichtenfernsehens, was es
vor fast 20 Jahren mittlerweile kam.
Ich habe gerade überlegt, das ist echt fast ziemlich 20 Jahre her, wo das mal aufkam, was natürlich absolut unmöglich ist.
Aber du bist ja der lebende Gegenbeweis, dass man sozusagen, wenn man Unterschichtenfernsehen als Fernsehen für Menschen mit geringem Bildungsabschluss oder überhaupt geringer Bildung definieren möchte, dann bist du ja das genaue Gegenteil und trotzdem bist du glücklich damit.
Ja, es gibt also gerade jetzt das Dschungelcamp zum Beispiel, wird wieder so die Hochblüte sein, auch für viele Leute, die in keinster Weise, egal welche Kriterien für Unterschicht man anlegt, dazugehören. Es gibt unfassbar viele Akademiker, wenn man jetzt irgendwie so diesen Klassenbegriff irgendwie jetzt da irgendwie bemühen möchte, die wahnsinnig gerne Dschungelcamp gucken und sich da so eine, wie so eine Trash-Auszeit dann nehmen und da eine Faszination finden. Ich glaube, das Schöne, was mir an Trash gefällt, und deswegen erklärt es das auch, warum man das aus jeder Schicht in Anführungszeichen gucken kann, ist, dass es verschiedene Lesarten gibt. Also man kann das so ganz ironiefrei und wörtlich gucken oder man kann sich irgendwie davon inspirieren lassen zu anderen Beobachtungen und einer anderen Sichtweise und das finde ich schön. Ist irgendwie für jeden was dabei, wenn man möchte.
Würdest du jetzt sagen, ist von dir auf andere auch gesprochen, was insgesamt so die Leute fasziniert oder gibt es da möglicherweise sogar richtige harte Erkenntnisse, warum die Leute jetzt beim Dschungelcamp, was demnächst wieder anfängt, einschalten? Oder ist es die Lust am Absturz?
Ich muss zugeben, dass ich nicht mehr so wirklich Leserkommentare unter meinen Artikeln lese, weil man wird ja auch wahnsinnig dann irgendwann, wenn man das macht.
Und beschimpft?
Ja, ich werde überraschend, also naja, es stimmt nicht ganz. Meine Hater haben ein bisschen zugelegt, aber ich wurde ganz lang überraschend wenig beschimpft, was mich total irritiert hat. Aber ich fand es beim Dschungelcamp immer total interessant, die Kommentare zu lesen. Also es kommen dann immer wieder jedes Jahr Leute, die den Untergang des Abendlandes jetzt sofort vermuten. Und immer wieder Leute, die sagen, nee, wir gucken das, weil. Und das fand ich am Anfang so ganz interessant. Und ich glaube, das Schöne am Dschungelcamp ist, dass es einfach so wahnsinnig komprimiert ist. Also man hat da kein Commitment zu sagen, immer dienstags kommt das und jenes, sondern man weiß, 2 Wochen Anfang des Jahres ist das eben so eine Auszeit, wo man sich das irgendwie reinballert. Und wenn man möchte, jeden Abend und danach ist dann auch wieder gut. Also es ist wie so ein bisschen so eine Karnevalsauszeit, wo man
sagt. Ich wollte gerade sagen, so ein bisschen Oktoberfest
genau.
Für. Okay.
Genau, also ich glaube, dass es das ist. Und dann natürlich auch, dass das Dschungelcamp also es ist ja von schwankender Qualität, je nach Besetzung so. Aber es kann halt unglaublich tolle Trash-Perlen hervorbringen. Und wenn das Dschungelcamp gut ist, dann ist es einfach verdammt gut. Und dann macht es schon auch Spaß, dazu zu gucken.
Gibt es denn Formate, die noch schlimmer sind, als es das Label Trash-TV suggeriert?
Ja, also ich muss sagen, das sind dann so Formate, über die ich auch nicht schreiben möchte oder nicht mehr schreiben möchte. Das sind wirklich solche Dinger wie Schwiegertochter gesucht. Das finde ich dann wirklich ganz schlimm.
Was ist daran so schlimm?
Für mich ist es immer so ein bisschen ein Freibrief, um über diese Sendung zu schreiben, wenn ich ziemlich sicher sein kann, dass die Protagonisten ganz genau wissen, worauf sie sich einlassen und so ein bisschen sehenden Auges sich für die Teilnahme entscheiden. Und bei so Sachen wie Schwiegertochter gesucht, habe ich zumindest so den Eindruck beim Zuschauen, das überreißen die nicht wirklich, wie sie da präsentiert werden oder was es heißt, wenn man sagt, jetzt reibt euch mal gegenseitig mit Pudding ein oder so. Oder bestreut euch mit Bolognese, keine Ahnung. Und das finde ich dann ganz, ganz schlimm, wo ich das Gefühl habe, da ist so ein Machtgefälle von Produzierenden und Porträtierten. Das finde ich dann ganz unangenehm beim Zugucken. Und da möchte ich nicht irgendwie mitwirken auf irgendeine Art und Weise. So.
Weil die Leute da ihre Selbstachtung an der Garderobe abgeben.
Ja, und vor allen Dingen das nicht wissen. Ich finde es nicht so problematisch, wenn Leute das... Also wenn ihr zu Dschungelcamp, wenn Leute sich dazu entschließen, ich mache das und ich werde dann hier Kakerlaken snacken und was weiß ich mache einfach alles. Wenn man sich dazu entscheidet, also wissentlich und genau weiß, was danach passieren kann und welche Bilder da entstehen können, finde ich das nicht problematisch. Kann ja jeder, wie er möchte. Aber wenn jemand eben gar nicht so diesen Weitblick hat, komplett zu erfassen, was das für ihn dann bedeutet, hat man ja auch manchmal bei so Frauentauschkandidaten oder so, wo man dann denkt, oh, da, die wissen nicht, dass das alle Leute in ihrem Dorf vielleicht gucken oder so.
Das ist interessant, ne? Man weiß sofort, was gemeint ist, aber natürlich guckt es keiner.
Ja. Nee. Also ich gucke es tatsächlich echt nicht, weil ich da wirklich, das ist mir dann auch körperlich unangenehm. So.
Was mir persönlich am unangenehmsten war in den letzten Jahren beim Fernsehgucken, war eine Sendung, wo Menschen nackt hinter Wänden standen und sich die Wand immer ein Stückchen um 20 Zentimeter nach oben bewegt hat und man von unten nach oben allerdings und man bei Männern konsequenterweise nach den Knien dann irgendwann den Penis sah. Ja. Und ich sage, meine Güte, ist das die neue Form hier anzubandeln sozusagen? Das fand ich höchst unangenehm. Und das, da ging es noch nicht mal um die Form der Penisse.
Das fand ich auch unangenehm. Das habe ich auch, glaube ich, nur so ein, zwei Mal geguckt, weil ich dachte, na, ich muss es mir mal angucken, um zu wissen, was es ist oder so. Das ist mir unangenehm, aber ich muss auch sagen, mir ist es auch zum Beispiel oft im Theater unangenehm. Also es gibt so verschiedene Schauspieler, als ich früher noch öfter ins Theater gegangen bin, wo ich das Gefühl habe, wenn der da mitspielt, wird er sicherlich auch schon wieder nackt sein.
Lars Eidinger.
Den habe ich jetzt noch nie nackt gesehen, weil ich nicht mehr seit längerer Zeit nicht mehr so oft ins Theater gehe. Aber es gab früher so Kandidaten tatsächlich, wo ich dachte, oh nee, es ist eine ähnliche Form des Unbehagens, wo ich so denke, ich kriege jetzt so eine Nacktheit aufgedrängt, die ich gar nicht jetzt unbedingt zwingend mir so wünsche.
Schön, dass wir hier Hochkultur und vermeintliche Niederkultur in einem Gespräch noch so zusammenbringen.
Es geht Hand in Hand. Also erstaunlich oft ist es dann doch, also nicht immer, das gebe ich zu, das ist so Wunschdenken von mir. Aber manchmal gibt es da doch so zumindest so kleine Untouch-Stellen, dass sich das berührt.
Hast du eine Exit-Strategie, wie du aus diesem ganzen Trash-TV-Sumpf irgendwann möglicherweise wieder rauskommst? Oder sagst du, ich richte es mir hier ein, solange die das senden, habe ich mein Einkommen bei Spiegel Online?
Ich denke schon oft über Exit nach und zwar meistens so am dritten, vierten, fünften Tag vom Dschungelcamp. Also bei jedem Dschungelcamp zum Anfangsstadium schwöre ich mir, das mache ich nie wieder. Das ist das Letzte und ich mache was Vernünftiges, was sich dann aber immer wieder gibt. Also das Schöne ist, dass es immer, wenn ich denke, oh, jetzt habe ich echt eine schlechte Phase und es macht mir keinen Spaß mehr und nicht schon wieder Topmodel. Und es ist ja so ein bisschen wie Neujahr, Ostern, Weihnachten ist es ja auch im Jahreslauf. Jetzt hat gestern der Bachelor angefangen, jetzt kommt das Dschungelcamp, dann kommt bald die neue Staffel Topmodel, das ist ja immer dasselbe Mühle. Und dann kommt aber immer wieder irgendwas, von dem ich denke, ah, es ist einfach doch toll. So wie Sommerhaus der Stars damals, als es zum ersten Mal kam, war ich total on fire wieder und dachte mir, ich liebe Trash irgendwie doch. Exit-Strategie ist eigentlich dann mein zweites Standbein, was ich mir versuche seit ein paar Jahren aufzubauen, Tierjournalismus. Und nicht mehr über Menschen schreiben, sondern nur noch konsequent über Tiere. Tatsächlich. Also es ist dann,
ja, ich weiß.
Es ist eine völlige Wohltat und Erholung dann, wenn man irgendwie zu viel von diesem Kram angeguckt hat, dann einfach mal schön hier über Biber oder so.
Anja Rützel, freie Journalistin und Spiegel-Online-Berichterstatterin über das Dschungelcamp. Das Gute an ihren Texten, alles, was sie da schreibt, kann man ja im Fernsehen überprüfen. Auf einer Skala von 0 bis Relotius, also eher so eine minus 10.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Tokio. Im Internet machen buddhistische Mönche aus Japan auf witzige Weise mit sportlichen Videos von sich reden. Unter dem Hashtag geht auch mit Robe demonstrieren sie auf Twitter, dass ihre Mönchsrobe sie nicht daran hindert, agil und sportlich zu sein. Anlass dafür ist ein Vorfall, bei dem ein Mönch in seiner Robe, laut japanischen Medienberichten, von der Polizei angehalten wurde. Die Robe sei für das Lenken eines Autos ungeeignet, befanden demnach die Beamten und stellten dem Mönch einen Strafzettel aus. Um aller Welt zu beweisen, dass ihre Robe sie keineswegs in ihrer Beweglichkeit einschränkt, zeigen Geistliche im ganzen Land nun auf dem Kurznachrichtendienst Twitter amüsante Videos, die sie beim Seilspringen, beim Jonglieren oder beim Fitnesstraining zeigen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.